Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages. Heiß diskutiert.
Herzlich willkommen beim Insider. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn wir hier im Studio einmal mehr nachfragen und genau analysieren. Heute mit Politik-Chefredakteurin Isabel Daniel. Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
Danke, hallo.
Isabel, ich frage mich, wie viel Zeit du im Moment tatsächlich aufwendest für den ORF. Gefühlt kommt da jeden Tag irgendeine andere Meldung. Man muss sich die Bewerber genau anschauen. Jeder hat ein anderes Konzept. Es ist wahnsinnig aufwendig, das Ganze. Wie würdest du denn die Wahl bisher beschreiben? Was kannst du über diesen, ich möchte wirklich sagen, Wahlkampf sagen?
Also es ist tatsächlich zeitintensiv und teilweise ist es echte Zeitvergeudung. Aber vielleicht kommen wir dazu später, weil an sich halte ich das für eine sehr, sehr wichtige Wahl. Ich habe das auch letzte Woche wieder, Niki Fellner und ich, eine ORF-Runde mit vier quasi Kandidaten, die ernst zu nehmen sind, plus einer weiteren Bewerberin gemacht haben, gesagt, wir befinden uns eigentlich in der größten Medienkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und der ORF ist nicht irgendwas, es ist das Leitmedium. Und je nachdem, wie es mit dem ORF weitergehen wird, wird es insgesamt auch die anderen Medien beeinflussen. Das heißt, an sich eine sehr ernste Wahl. Die Art, wie aber diese Wahl aufgezogen wird, sowohl von der Politik als auch von einzelnen Bewerberinnen, ist natürlich dazu geneigt, dem ORF einen fatalen Schaden zuzufügen und damit auch anderen Medien, und zwar auf sämtlichen Ebenen. Also du hast auch wirklich das Problem, dass du ein zunehmendes Glaubwürdigkeitsverlust hast. Und das war gestern recht spannend. Da war eine Veranstaltung von Wolfgang Grosam, so einem Wirtschaftsclub, und der Gerhard Zeiler, immerhin nicht nur ehemaliger ORF-GD, sondern auch Time Warner, Chef, Erfahrungsmensch, der sich wirklich auskennt mit Multimillion-Dollar-Companies und auch dem Öffentlich-Rechtlichen. Und der hat halt auch gesagt, es muss einem klar sein, es gibt da auch einen echten Vertrauensverlust, auch seitens der Zuseher. Und da muss man halt jetzt schon gegensteuern. Und sein Satz war halt, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Und dass das schon seit geraumer Zeit so der Fall sei. Und da gibt es eine kollektive Verantwortung. Und du sprichst diese Zeitintensität an. Jeden Tag ist entweder eine neue Dienstfreistellung im ORF, ein neuer Skandal, eine neue Bewerberin, die sich benachteiligt fühlt, die dann doch wieder antreten darf, hinter den Kulissen die Politik, die eifrig mitzündelt, und am Ende fragt man sich, was wird das eigentlich alles, weil es hat immer die Politik sich eingemischt, hat immer mitgemischt. Nur ich habe es selten so dilettantisch erlebt wie jetzt. Wir haben gestern mit mehreren Kollegen darüber geredet. Das letzte Mal, dass man das versucht hat, war, glaube ich, vor 15, 16 Jahren. Da wollte man einen Generalsekretär, das waren damals die Roten, in den ORF reinsetzen. Das ist dann gescheitert, weil es auch ähnlich dilettantisch war. Dass man nichts dazugelernt hat, in dem Fall Richtung Schwarze kommuniziert, ist beachtlich.
Isabel, ich bin ja heute wirklich doppelt froh, dass du da bist, weil es quält mich eine Frage, die ich irgendwie so gar nicht nachvollziehen kann. Jetzt gab es ja doch einige Tage Zeit, wo der Stiftungsrat sich entscheiden konnte, wen er nominiert. Mhm. Und genau heute kommt jetzt zweimal hintereinander Breaking News, dass zwei weitere Bewerberinnen nach dem Hearing noch zusätzlich nominiert werden sind. Warum macht man denn das jetzt? Das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht mehr.
Ich verstehe alles nicht, weil es hat letzte Woche eine Findungskommission gegeben und da gab es keine einstimmige Nominierung derer, die überhaupt prinzipiell aufgestellt werden können, noch bevor die Entscheidung, wer darf zum Hearing oder nicht zum Hearing. Und dann hat es so ein Gleichgewicht des Schreckens gegeben. Da gab es bei drei Kandidaten, zwei Frauen, einen Mann, an sich die Meinung, diese drei würden die Ausschreibungskriterien nicht erfüllen. in zwei Fällen, weil sie weder die Führungserfahrung haben, in einem Fall die Führungserfahrung fehlt und auch noch Anteile in einem Medienunternehmen da sind, und im dritten Fall war es keine echte Medienerfahrung, und trotzdem hat man gesagt, naja, aber da zwei davon machen dann einen öffentlichen Ärger, tun wir uns das nicht an, lassen wir die antreten. Wozu habe ich dann Ausschreibungskriterien?
Das heißt jetzt konkret, die Sonja Sagmeister hat ja gestern hier auf OE24 schon angekündigt, dass sie das nicht rechtmäßig empfindet und hat Mängel festgestellt aus ihrer Sicht beim Bewerbungsprozess. Das heißt, da wird ein Drohszenario aufgebaut und der Stiftungsrat gibt jetzt diesem Drohszenario nach. Aber zeichnet das nicht eigentlich ebenfalls ein verheerendes Bild des ORFs?
Es zeichnet ein verheerendes Bild des ORF. Es ist absurd. In einem Fall hat man Angst vor irgendeinem Online-Portal, das was Böses schreiben würde. Und bei der anderen hat man Angst, dass sie auf Twitter irgendwas kommentiert. Ich verstehe das nicht, weil man hätte das ganz eng begrenzen müssen. Wenn du Ausschreibungskriterien hast, hast du diese Ausschreibungskriterien und dann machst du so. Dass sie jetzt die Frau Sagmeister und die Frau Höferl nachnominiert haben, ist in der Logik des bisherigen Vorgehens schlüssig, weil dadurch, dass sie andere zum Hearing eingeladen haben, die Ausschreibungskriterien ebenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erfüllen, zugelassen haben, hast du dann wieder die Drohung im Raum, dass andere klagen werden, wenn man sie nicht zugelassen hat. Ja, das ist so, wenn du einen, der nicht die Kriterien erfüllt, zulässt, musst du auch die anderen zulassen. Deswegen, das ist nicht zu Ende gedacht, was der Stiftungsrat da aufgeführt hat. Und jetzt werden die halt auch zugelassen und dieser ganze Wahltag wird halt immer mehr zu Farce.
Vielleicht kommen wir wieder ein bisschen zurück zu jenen Punkten, die doch für die Kompetenz auch vor allen Dingen der BewerberInnen sprechen, weil es sind einige wirkliche große Kaliber mit dabei. Mhm. Das muss man schon sagen, auch wenn viel Desaster rund um diese Wahl passiert, so sind einzelne Bewerber wirklich, würde ich mal sagen, das, was der ORF brauchen würde, vielleicht sogar alle zusammen. Mhm. Wer weiß das schon. Gestern gab es das große Hearing. Du hast es natürlich mitverfolgt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen analysieren, wie du die BewerberInnen wahrgenommen hast, wer sich besonders gut geschlagen hat und wer vielleicht auch bei Argumenten gegen ihn oder sie punkten konnte.
Nein, ich gebe es ganz offen zu, ich habe das Hearing nicht verfolgt, und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich fand es spannender, dem Gerhard Zeiler zuzuhören, wie der quasi der Meinung ist, wie man da vorgehen sollte. Finde ich quasi von jemandem, der in den USA tätig ist, tatsächlich spannender, als die eine oder andere beim Hearing anzuhören. Grundsätzlich kenne ich aber die Konzepte von den ernstzunehmenden Kandidaten, also der Clemens Pick, der bisherige APA-CEO, der ja auch seinen Vertrag aufgelöst hat, Comilfo, hat mir seine Unterlagen schon letzte Woche geschickt. Ich weiß, dass er da einen extremen Schwerpunkt auch auf die Digitalisierung, auf Vertrauensrückgewinnung, auf Information, auf Identität österreichische setzen will. Ähnlich der Markus Breitenegger, der ehemalige ProSieben Sat1-Chef, der quasi auch sehr stark auf eine europäische Streaming-Plattform der Öffentlich-Rechtlichen gehen will, wo zum Beispiel der Gerhard Zeiler gesagt hat, aus seiner Sicht ist das too little too late, dass sich das leider nicht mehr ausgehen würde. Aber das sind zum Beispiel zwei Kandidaten, die sehr kompetente und sehr umfangreiche wirklich Konzepte hingelegt haben, ausgearbeitet haben. Dann gibt es natürlich noch die Lisa Dotzauer, die auch aus dem ORF herauskommt, die bisherige ORF-Magazin-Chefin, die auch bei mir in der Runde war, und die Stärken, die klassischen Stärken des ORF noch einmal hervorarbeiten will, die viel mehr Schwerpunkt auf Journalismus legt als vielleicht die Medienmanager. Und dann hat man die andere ORF-Insiderin, kann man sagen, die ORF-Geschäftsführerin von ORF 3, Katrin Zierhut, die wiederum, glaube ich, für die Privaten ein durchaus gutes Angebot hätte, weil sie sagt, man sollte dieses öffentliche Geld, also diese 750 Millionen, da sollte man einen Teil auch an private Medien, private TV-Medienanstalten abgeben, damit eben das Ganze diverse bleibt und man die Demokratie eben auch mit unterschiedlichen Medien stärken kann. Und dann gibt es natürlich noch den Johannes Lacher, den kennt der Gerhard Zeiler sehr gut, der war nämlich auch bei Time Warner, der wiederum, das habe ich gestern auch gemerkt, beim einen oder anderen ORF-Mitarbeiter, glaube ich, für ziemliche Verstimmungen gesorgt hat, weil er quasi die Objektivität der ORF-Informationen in Zweifel gezogen hat. Das hat Gerhard Zeiler dann wesentlich eleganter gemacht, weil er gesagt hat, er findet eigentlich im Großen und Ganzen, macht die ORF-Information einen guten Job und das Problem sind selten die Journalisten, sondern das Management.
Gut ausgedrückt tatsächlich. Ich würde gerne noch einmal auf deine Runde zu sprechen kommen. Da ist eines aufgefallen, da gab es einen ziemlich heftigen Schlagabtausch zwischen zwei Bewerberinnen, die du jetzt gerade genannt hast. Ja? Also zwischen der Katrin Zierhut und der Lisa Totzauer und da hat man schon ein bisschen gemerkt, das war, ich fasse es kurz zusammen, Programm gegen eigentlich Zahlen. Ja? Also Journalismus gegen Zahlenlastigkeit. Wer hat sich da stärker positioniert oder was hat denn hier vielleicht das stärkere Schwergewicht innerhalb der Diskussion? Muss jemand mit größerer journalistischer Erfahrung ans Ruder oder dann doch jemand, der sich mit Zahlen besser auskennt, weil es natürlich auch ums Budget geht?
Weiß ich nicht, weil das kommt immer darauf an, welches Team du dir zusammenstellst. Also der Gerd Bacher seinerzeit war kein Medienmanager, der war ein Vollblutprogrammmensch und eigentlich Journalist. Es kommt immer darauf an, wen holst du dir als KD. Und genauso gut kann ein kaufmännischer Mensch, der braucht jetzt nicht der... die müssen nur immer ihre Grenzen kennen. Ich glaube, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Aber sowohl der aus dem Journalismus kommt, als der aus dem Management kommt. Und wenn der aus dem Management kommt oder die aus dem Management kommt, sich gute Leute für Programm und Information holt, ist das auch kein Problem. Also deswegen glaube ich, man sollte vielleicht auch aufhören mit dieser ORF-Alleingeschäftsführer-Sache, weil das halte ich so und so nicht für adäquat bei fast 4.000 Mitarbeitern. Bei einem Budget von knapp 1 Milliarde Euro sollte nicht nur ein einziger Mensch eigentlich allein entscheiden und dieses Direktorium sollte halt mehr sein als Frühstücksdirektoren. Und wenn du da ein kompetentes Team hast, dann kannst du den einen wie den anderen nehmen.
Und da wird jetzt schon immer wieder der Vorwurf lauter, dass im Hintergrund auch schon die Teams gebastelt sein sollen, worden sein sollen. Zum Beispiel eben gerade Katrin Zierhut-Kunz, dass die dann kaufmännische Direktorin werden könnte, sollte es für die Generaldirektion jetzt nicht den Zuschlag für sie geben, dass der eine oder andere aus der Runde bereits ihr ein Angebot gemacht haben soll, dass die dann als KD, wie man so schön im Journalistenjargon sagt, mitgeht. Aber genauso eben auch Überlegungen, andere zu setzen fürs Programm, für die Digitalisierung, für die Technik etc. Was gibt es denn da tatsächlich jetzt für Gerüchte, die man bestätigen kann?
Naja, wenn Sie die Katrin Zierhut-Kunz nehmen würden, wäre das ja ein Signal an die FPÖ. Das wäre an sich nicht das klassisch ausgemachte schwarz-rote Ticket, weil sie, auch wenn sie jetzt schon seit Jahrzehnten weg ist von der FPÖ, sie war aber einmal FPÖ-Bezirksrätin und wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von den mindestens zwei FPÖ-Stiftungsräten gewählt werden, muss man dazu sagen. Also das wäre, glaube ich, nicht etwas, das zumindest die Roten sich aussuchen würden. Aber who knows? Grundsätzlich gibt es das Gerücht, dass die Politik bis zum letzten Detail inklusive Chefredaktion sich ausgemacht hätte, der kriegt das und die kriegt das und der kriegt das. Also das ist natürlich extrem bedenklich, wenn man schon wieder so agiert wie in den, wie sie es immer schon getan haben, aber jetzt in einer Ungeniertheit und gleichzeitig uns alle für blöd verkaufen und sagen, das ist eine unabhängige Wahl und das macht der unabhängige Stiftungsrat. Also macht, was ihr wollt, aber gibt es wenigstens zu. Es wird dann nachher eh wahrscheinlich für Klagen und sonstige sorgen, aber verkauft sie Leute nicht für ganz blöd. Ich glaube, egal wer es wird, und ich glaube, du hast es eh auch richtig gesagt, da sind gute Bewerber dabei und die wurden teilweise von der Politik auch wirklich hingemacht, weil man eben so plump da agiert hat, aber das Klügste, was wer auch immer da machen kann, ob es jetzt der Clemens Pick der Favorit ist oder wer auch immer, ist, sich einfach nachher nicht an die Abmachungen der Politik zu halten, sondern zu sagen, sorry, ich bin jetzt gewählt und ich hole mir jetzt ein Team der besten Köpfe. Wurscht, Mann, Frau, Journalist, kaufmännisch. Ich mache einen Mix, den das Unternehmen braucht, den der Öffentlich-Rechtliche braucht und den alle Medien dann im Endeffekt brauchen und ist sich hoffentlich dann der Verantwortung für Tausende von Arbeitsplätzen bewusst.
Normalerweise würde ich die Frage, die ich jetzt stelle, eher mehr hinter den Kulissen stellen und nicht live in einer Fernsehsendung. Aber Isabel, ist es denn überhaupt möglich, wenn jetzt auch ein neuer Generaldirektor kommt, der jetzt im Vorfeld sagt, welche Agenten er durchbringen will, welche Änderungen er durchbringen will, dass das Haus, wie man so schön sagt, mitspielt? Weil man darf ja nicht vergessen, unter diesen 4000 MitarbeiterInnen sitzen unfassbare Schwergewichte, die sich über Jahre einzementiert haben und die eine wahnsinnig starke Meinung haben, nicht nur innerhalb des ORF, sondern auch in der Politik und in der Gesellschaft. Also welche Chancen hat der zukünftige Generaldirektor, Direktorin, überhaupt tatsächlich Änderungen durchzuführen?
Ich glaube, die Änderungen haben weniger mit der Meinungsstärke von einzelnen ORF-Kollegen zu tun, sondern auch mit der Politik. Also ich glaube, du wirst nur Änderungen durchführen können, wenn du der Politik die Grenzen aufziehst. Der Rest wird sich dann automatisch ergeben. Ich glaube, wenn ein ORF-Generaldirektor mit einem guten Team versucht, diesen ORF zu stabilisieren und in die nötige Transformation zu bringen, werden auch die meinungsstarken ORFler, die du meinst, mitspielen, weil die wollen ja auch nicht den ORF zugrunde gehen sehen. Die haben vielleicht noch ein Selbstbewusstsein, als wären wir vor 10 Jahren, und schätzen, glaube ich, die Macht des ORF genauso falsch ein wie ÖVP und SPÖ. Weil schöne Grüße an die Regierungsspitze, die soll einmal nach Ungarn schauen. Es wird ihr nichts bringen, wenn sie glauben, dass sie den ORF bis ins letzte Detail durchfärben, wenn sie sich das denn so vorstellen. Weil am Ende wählen die Leute aus anderen Motiven. Und wenn sie die Teuerung nicht runterkriegen, wenn sie das Gesundheitssystem nicht sehr, sehr rasch stabilisieren, wenn sie das leistbare Wohnen, das leistbare Leben nicht in den Griff kriegen, wenn sie den Wirtschaftsstandort nicht schleunigst wieder ankurbeln, wenn sie all das nicht schaffen, können sie wunderschöne ZIP-Sendungen produzieren. Es wird ihnen, ich glaube, unsere Geräte reagieren so ähnlich wie der eine oder andere Wähler, nämlich wütend, wird ihnen das alles nichts nützen.
Isabel, jetzt hat es dann natürlich auch von namhaften Journalisten am Königlberg diverse Äußerungen gegeben. Und einer natürlich, der besonders prädestiniert ist dafür, das zu sagen, was er sich denkt, in einer sehr manchmal Spitzenform, ist Armin Wolf. Der hat jetzt ein Posting über eine der Kandidatinnen, Eva Schütz, abgegeben. Es führt jetzt auch zu heftigen Diskussionen darüber, ob sich ein Journalist überhaupt so einmischen darf in einen Bewerbungsprozess. Viele sagen, irgendwie in einem anderen Unternehmen reden die Mitarbeiter auch nicht mit, wer an die Spitze soll. Findest du das gerechtfertigt, dass er seine Meinung kundtut, und war auch die Art und Weise in deinen Augen gerechtfertigt? Weil du legst auch einen ziemlich harten Standard an und sagst, wer geeignet ist in deinen Augen und wer nicht, und legst da schon, schaust mit der Lupe manchmal sogar. Und deswegen würde ich fragen, würdest du das auch so sehen, würdest du es so machen oder kannst du es nachvollziehen?
Also grundsätzlich, glaube ich, ist das Problem, dass natürlich ein öffentlich-rechtlicher andere Kriterien hat als ein privates Medium. Also wie ich immer sage, ein privates Medium kann für Mickey Maus eintreten, ist halt so. Wenn das die Eigentümer so lustig finden, das ist natürlich bei einem öffentlich-rechtlichen anders. Was der Armin Wolf gemacht hat, ist vielleicht im Stil ein bisschen sonderbar, dass er seine Überraschung geäußert hat, dass ein ÖVP-Stiftungsrat gesagt hat, dass er auf Wunsch des Freundeskreises, also noch viel offener kann es noch nicht zugeben, dass es die Partei ist, 2 Kandidatinnen nominiert hat, und er hat sich über eine konkrete, nämlich die Eva Schütz, echauffiert, weil natürlich diese Medienplattform, wo sie Anteile hat und wo die Generalsekretärin, die ehemalige Generalsekretärin der ÖVP, die Laura Sachs-Lehner, die Chefredakteurin ist, dass er da ein bisschen in Zweifel zieht, wie objektiv das Ganze ist. Man hätte es, glaube ich, in diplomatischeren, nobleren Worten ausdrücken können. Aber zum Beispiel, falls er jemals die Sendungen gesehen hat mit der Eva Schütz bei uns, und ich habe ja die eine oder andere moderieren müssen, Eva Schütz gegen Gerald Groß, ja, müssen, da ist sie halt jedes Mal für eine Totalprivatisierung des ORF gewesen. Da hättest du natürlich, wenn du das so argumentiert hättest, glaube ich, wäre es schwieriger geworden, dagegen anzukämpfen. als sie quasi anzugreifen, dass das Medium oder diese Plattform halt rassistisch sei oder Sonstiges. Also hätte er als besorgter ORF-Mitarbeiter gesagt, naja, da will jemand ORF-Generaldirektor werden, der das ganze Unternehmen privatisieren will.
Naja, Isabel, wir haben seit heute 2 Bewerberinnen mehr in der Runde. Diese beiden Bewerberinnen haben wahrscheinlich nicht wirklich Chancen, könnte ich mir vorstellen, sonst wären sie schon früher in die engere Auswahl gekommen. Was macht das dennoch jetzt mit dem gesamten Bewerbungsprozess? Lässt er den noch einmal im schlechteren Licht darstellen und die Wahrscheinlichkeit von Klagen, ich spreche jetzt bewusst von Klagen, nicht nur von einer, sondern von mehreren Klagen danach, steigt die jetzt?
Nein, das glaube ich nicht. Nicht aufgrund der Bewerberinnen, die sinkt, weil eben man hat ja mehrere Bewerberinnen, nicht nur die 2 zugelassen, damit sie eben nicht die große Verschwörungstheorie oder die großen Klagen oder Sonstiges machen. Was wird das bedeuten? Es wird bedeuten, dass dieser ganze Wahltag am 11. Juni noch länger dauern wird. Und dass da Einzelne ihre Rechnungen begleichen können, sollen sie machen. Die Frage ist, wer wird dann Generaldirektor, wie wird das dann ablaufen? Und ich rechne schon damit, dass es danach Klagen geben wird, allerdings nicht wegen dem Bewerbungsprozess.
Ja, man kann das Ganze beenden, mit Fortsetzung folgt auf jeden Fall. Leider. Herzlichen Dank, Isabel, für deine Analyse. Wir halten Sie auf dem Laufenden und berichten auch in den nächsten Tagen zu diesem Thema und vielen anderen gleich nach einer Werbepause. Mhm.